Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die zweimal Bundesjustizministerin war, die sich immer für Bürger und für Freiheitsrechte engagiert hat, die aktuell die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ich grüße Sie, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's Ihnen in Zeiten von Corona, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger?
Persönlich, gesundheitlich gut. Bin also keinmal in einer Situation gewesen, dass ich Angst gehabt hätte, ich hätte mich vielleicht infiziert. Sonst eben sehr beschränkt, gerade was soziale Kontakte angeht. Und habe in den letzten Wochen, Monaten mich doch mit all diesen Web-Talks, digitalen Kommunikationsformen, Videokonferenzen stark anfreunden müssen.
Haben Sie Sympathien für diese Form der Kommunikation entwickelt?
Ich finde sie jetzt einen gewissen Ersatz, aber nicht einen ausreichenden. Aber in gewisser Art und Weise, ja, finde ich, ist es gut, dass man das so macht. Aber ich würde das nie als Ersatz für ein Meeting, für eine Präsenzveranstaltung oder für eine Begegnung nehmen.
Gehören Sie zur Fraktion der eher ängstlichen und sorgenvollen oder denken Sie, wenn ich mich halbwegs vernünftig schütze, dann werde ich es schon nicht kriegen?
Genau zur letzteren Gruppe zähle ich mich. Schon vernünftig Hygienekonzepte einhalten, das finde ich, muss man einmal sich verinnerlichen, dann braucht man darüber nicht rumzujammern, das ist dann auch richtig und angemessen. Aber ich habe dann keine Ängste auch vor ganz gefährlichen Situationen. Nein, da bin ich eher auch ein Stück optimistisch.
Wie haben wir alle, also die komplette Gesellschaft im letzten halben Jahr, dieses alles hingekriegt? Wie fällt Ihr Fazit aus?
Ich finde eigentlich, gerade wenn ich denke, wir sind 80 Millionen Menschen in Deutschland, doch ganz gut haben wir vom Verhalten her der Bürgerinnen und Bürger das hinbekommen. Die Politik hat sich, sag ich mal, eingewöhnen müssen. Aber es hat natürlich Situationen gegeben, die ich mir nie hätte vorstellen können, als jemand, der das Versammlungsrecht für so wichtig hält, die Meinungsfreiheit eben nicht nur zu denken, sondern im weiten Sinne auch mit anderen Menschen zu teilen und sich zu treffen.
Gab es Entscheidungen von Seiten der Politik, wo Sie dann doch rechtsstaatliche Bedenken auch hatten?
Ich hatte einmal ganz am Anfang wirklich rechtsstaatliche Bedenken, als man in dieser Form von Verordnungen so eine allgemeine Ermächtigung an die Bundesregierung, an einzelne Minister, wo man dann ohne Parlament doch sehr weitgehende, freiheitsbeschränkende Maßnahmen beschließen kann. Das, denke ich, ist so eigentlich nicht vorgesehen. Ja. Und ich denke, wenn man jetzt mal ein erstes Resümee zieht, das würde man mit Sicherheit in Zukunft anders machen.
Ich war mir, wenn ich das sagen darf, nicht sicher, ob die Art und Weise, wie man die Altenheime zugemacht hat, ob das rechtsstaatlichen Kriterien genügt. Wie ist da Ihre Position?
Also ich denke, dass man in der Rigorosität, wie man es zu Anfang gemacht hat, natürlich als eine Risikogruppe mit großer Angst und Unsicherheit versehen, auch das zu radikal gemacht hat, zu wenig gesehen hat, was macht das mit den Menschen dort, wenn sie über Wochen keinen Kontakt oder nur mal eine Hand an eine Scheibe legen dürfen, um dann nach langer vorheriger Anmeldung mal 10 Minuten ein bekanntes Gesicht zu sehen. Aber ich fand auch dieses ganz rigorose Vorgehen, keinerlei Treffen, auch nach den ersten 4 Wochen, Versammlungen, Demonstrationen zuzulassen, mit Auflagen, noch nicht mal 50 Leute, das fand ich auch zu weitgehend. Und deshalb haben ja die Gerichte auch nach den ersten 4 Wochen angefangen zu korrigieren.
Seit einem guten Jahr sind Sie die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie wird man Antisemitismusbeauftragte?
Ja, der Landtag hat es in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Anlass, die steigende Zahl von antisemitisch motivierten Straftaten, die insgesamt in Deutschland jetzt im letzten Jahr bei über 2000 lagen. So hohen Stand hatte man noch nie. Und ich glaube, dazu auch das Gefühl, dass man stärker auf Prävention setzen muss, Dinge koordinieren muss, dass man ein systematischeres Vorgehen gegen Antisemitismus braucht.
Was machen Sie in diesem Job konkret?
Einmal ganz konkret arbeite ich gerade derzeit daran, das Dunkelfeld zu erhellen. Ich möchte gerne eine Meldestelle haben. Die gibt es schon auf Bundesebene in einem Bundesverband, wo alle Vorfälle, nicht nur strafrechtlich relevante, antisemitisch zuzuordnen, gemeldet werden, wo man Beratung anbietet, Hilfe anbietet, auch anonymisiert. Denn es gibt neben diesen rein nüchternen Straftatenzahlen ganz, ganz hohes Dunkelfeld von Vorfällen.
Gibt es noch ein ganz anderes Problem, dass es keine wirklich klare und eindeutige Definition dessen gibt, was Antisemitismus bedeutet?
Es gibt die internationale Definition, an die sich alle Regierungen, die Bundesregierung, auch die Landesregierung halten. Aber die Frage, woher kommt der Antisemitismus? Was ist die Begründung dafür? Ist das noch der Antisemitismus, der zum Holocaust und der Verfolgung der Juden im Nazireich geführt hat? Gibt es heute einen, der auch islamistisch begründet, motiviert ist, einen politisch Israel-bezogenen? Und daher kommen auch Unsicherheiten, auch im Blick auf Bewertung. Ja. Was ist zum Beispiel Volksverhetzung, wenn Antisemitismus eine Rolle spielt?
Was Israel angeht, ist es denn beispielsweise auch aus Ihrer Sicht antisemitisch, wenn man die israelische Regierung kritisiert, wenn man der Meinung ist, Netanyahu müsste zurücktreten?
Natürlich kann man die Politik in Israel kritisieren. Ganz selbstverständlich. Annexionspolitik, die auch völkerrechtswidrig, aber ganz viele Völkerrechtsfragen aufwirft. Selbstverständlich. Das wird ja in Israel immer kontroverser debattiert als in anderen Ländern. Nein, das ist natürlich nicht antisemitisch. Aber wenn man hier den Juden die Politik von Netanyahu zurechnet und sagt, ihr seid ja das Kollektiv der Juden, ihr, nicht Israel, ihr seid ja, die hier eine Politik macht, die auch mit den Palästinensern nicht so umgeht, wie man umgehen muss. Ja. Also wenn man alles auf die Juden bezieht, Israel delegitimiert, dann kommt das in die Ecke, wo man Antisemitismus vermuten muss.
Und wozu dieser Antisemitismus führen kann, sieht man ja auch gerade aktuell an dem Prozess in Magdeburg nach diesem schrecklichen versuchten Terroranschlag auf die Synagoge von Halle.
Und man sieht ja gerade jetzt, wie dieser Täter, dieser Angeklagte, und der hat ja gestanden, also darf man auch Täter sagen, wie der ja dahin gekommen ist. Das hat sich ja schon aus seiner ganzen Entwicklung abgezeichnet. Und ich fand es erschreckend zu lesen, auch schon heute Morgen in Zeitungen, dass ja das Umfeld sehr wohl wusste. Der hat ja gegen Juden gehetzt, der hat gegen Flüchtlinge wirklich sich auch abfällig, auch rassistisch geäußert. Und man hat einfach gesagt, naja, der ist halt einfach so. Und viele haben es gewusst. Und dann hat er sich so radikalisiert, dass er eben vor so einer Tat nicht zurückgeschreckt hat. Also möglicherweise wäre es vermeidbar gewesen, wenn man ihn schon viel früher auch Stellen gemeldet hätte und man sich um den gekümmert hätte.
Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, ein Job, den Sie zweimal hatten. Einmal unter Helmut Kohl in den 90ern, dann bei schwarzer, gelber Koalition 2009 bis 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und danach war mit der aktiven Politik Schluss. War es schwierig, da sozusagen neue Wege zu finden für Sie?
Nein, es war nicht schwierig. Es war ein Schluss, den ich eigentlich so nicht geplant hatte, denn ich hatte ja 2013 noch quasi als letztes Mal zum Abschluss meiner politischen Laufbahn kandidiert für den Bundestag. Ja. Dann kam das aus für die FDP. Damit war es ein sehr klarer Break. Und schneller Break und Schnitt. Auch schon ein tiefgehender. Aber für mich war das eigentlich auch eine gute Chance, sich mal so zu überlegen, wo kann man auch noch was für die Gesellschaft tun, sich einbringen, gerade auch mit den Themen, die mich nun mein ganzes politisches Leben beschäftigt haben, eben die Grundrechte in unserer Verfassung, die Freiheitsrechte verteidigen.
Dann sind ein paar Funktionen dazugekommen, Vorstand Friedrich-Naumann-Stiftung, Vorstand Theodor-Heuss-Stiftung, was noch?
Dann bin ich engagiert jetzt als Antisemitismusbeauftragte. Dann bin ich natürlich in vielen Vereinigungen, im Kinderschutz und im Tierschutz bei uns vor Ort. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ehrenamtliche Richterin beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Da wird man auch vom Landtag aus gewählt. Da gibt's ja die Berufsrichter und die Nichtberuflichen. Da gehöre ich dazu. Also von daher daher breit gefächertes Engagement.
Gleichwohl vermute ich, dass Ihr Terminkalender ein selbstbestimmterer ist als zu Ihrer aktiven Zeit in Berlin. Sie schütteln den Kopf?
Ja, natürlich. Doch, ja. Viel stärker. Es gibt gewisse Gremien, wenn man eben in Vorständen oder Kuratorien ist, wie auch bei der Evangelischen Akademie in Tutzing, dann hat man halt ein paar feste Termine. Aha. Aber natürlich vieles, viel selbstbestimmter. Welche Vorträge nimmt man an? Zu welchen Diskussionsveranstaltungen geht man? Man hat also nicht diesen Pflichtkalender, der als Ministerin unausweichlich ist.
Auf der anderen Seite, man hat keine Macht mehr und keinen Einfluss.
Man hat keine politische Macht mehr, weil man nicht ein Amt ausübt. Man hat natürlich das Wort und die Möglichkeiten, in den Gremien, in den Institutionen, zum Beispiel auch der Kobler-Stiftung, Bürgerrechtsstiftung, in denen man ist, auch Themen voranzubringen, auch im kleineren Umfeld. Da kann man schon auch einiges bewegen.
Wenn Sie sich die Spitzenpolitiker heute ein Stück weit von außen angucken, haben die es schwerer, als Sie es hatten in Ihrer aktiven Zeit? Was denken Sie?
Also ich denke mal, die Art, Politik zu machen, ist ein Teil anders geworden durch soziale Medien. Ein Shitstorm, der heute sehr schnell einen erreichen kann und natürlich Kräfte bindet und wo man nicht mehr selbstbestimmt auch damit umgeht. Das war auch in meiner letzten Amtszeit noch nicht so ausgeprägt, auch wenn es das natürlich auch schon gab. Von daher denke ich, hat es sich verändert. Das macht es auch zum Teil schwieriger. Aber ich denke jetzt mal so, was Gesetzgebung angeht, auch in Ausnahmesituationen, dann wirklich einmal katastrophengestellt zu werden und zu sein, ja, das hat es früher auch schon gegeben, das würde ich jetzt mal nicht als so große neue Herausforderung ansehen.
Bei Antisemitismus hat man ja immer gesagt, es gibt eine Quote von 10-15% in der Bevölkerung, die latent antisemitisch sind. Halten Sie das für eine richtige Zahl?
Ja, ich denke, dass entspricht all den Studien, die über Jahre hinweg immer wieder gemacht werden. Und eines ist ja daraus auch ganz deutlich ersichtlich. Der Antisemitismus ist nie verschwunden, auch nicht mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Er ist jetzt deutlich sichtbarer geworden. Auch da, wenn Sie so wollen, sind manche Tabus gefallen. Also jemand, dem man dem Judentum zurechnet, ein Rabbi, der mit seinem Käppi über die Straßen läuft, der muss heute Gefahr laufen, dass er angespuckt wird, angepöbelt wird, wie auch immer. Also es ist eine andere Form von Sichtbarkeit da und ich denke, es ist zudem Antisemitismus, der eben auch rassistisch mitbegründet ist, der zum Holocaust geführt hat, ein Antisemitismus dazugekommen, der sich auch aus islamistischen Überlegungen, Überzeugungen speist. Und es ist ein sehr politisch ausgeprägter Antisemitismus.
Dazu passt eine Bemerkung oder eine Frage, die ein Hörer stellt, ob man nicht mit bestimmten Formen von Flüchtlingsbewegungen auch Richtung Deutschland sich den Antisemitismus ins Haus holt, weil da eben auch Leute dabei sind, die sehr antisemitisch sozialisiert worden sind.
Da sind auch Leute dabei, die vielleicht eher kriminell organisiert sind. Also natürlich kommen da auch.
Das macht es aber auch nicht besser.
Nein, das macht es nicht besser. Ich will damit nur sagen, es gibt bestimmt einige, die da auch antisemitisch sind, die aus einem Umfeld kommen, aus dem Heimatland kommen, wo Israel der Todfeind politisch ist. Das darf man nicht negieren. Aber nach allen Untersuchungen, auch Einschätzungen der Polizeien, ist der Großteil der antisemitischen Straftaten dem Rechtsextremismus zuzurechnen. Aber man darf den aus islamistischer Überzeugung herrührenden nicht außer Acht lassen, man darf ihn nicht verharmlosen. Man muss sich überlegen, wie kann man denn gerade Muslime, die hier in Deutschland leben, die in der Schule sind, die eben ganz andere Bilder in ihren Köpfen von zu Hause haben, ohne dass das mal reflektiert worden ist, erreichen und wie kann man da mit Aufklärung in der Schule, mit Bildung versuchen, vielleicht ein relativierendes Bild zu erzeugen.
Haben wir als Gesellschaft insofern versagt, als wir es versäumt haben, klare Regeln von Anfang an zu benennen, sprich, wer hier leben will, hat sich an das Grundgesetz zu halten, hat zu akzeptieren, dass Männer und Frauen gleich sind und dass es keinen Antisemitismus geben darf?
Auf alle Fälle diese ganze Debatte, bis man endlich mal dazu gekommen ist, dass Deutschland auch ein Einwanderungsland ist. Und das bedingt, dass man Regeln aufstellt. Auch wozu man sich bekennen muss, was die Grundlage unseres Zusammenlebens ist. Und das ist das Grundgesetz, vor dem alle Menschen gleich sind. Und da darf niemand wegen seiner Religion, auch nicht der jüdischen, ausgegrenzt und ausgestoßen und benachteiligt werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man sich dazu politisch erst sehr, sehr zögerlich spät bekannt hat. Herr Kühn in Nordrhein-Westfalen aus den 70ern hat leider eben nicht das auslösen können, was notwendig gewesen wäre. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir da in meinen Augen klar Versäumnisse haben, zu spät dran sind. Jetzt sehen die zweiten und dritten Generationen von Familien, die nach Deutschland gekommen sind, werfen Probleme auf, sind eben nicht so integriert, wie sie hätten sein können, wenn man vielleicht viel stärker schon Integrationspolitik seit Jahrzehnten betrieben hätte.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die aktuelle Frage, wie sehr an ihrer Partei der FDP leidet?
Ja, die FDP hat es im Moment schwierig. Eine von vier Oppositionsparteien im Bundestag. Und gerade in Zeiten, in denen die Bürger sich einen starken Staat wünschen, in Pandemie-Ausnahmezeiten, ist es zwar umso wichtiger, auch diesen Spannungsbogen mit Blick auf Freiheitsrechte immer jeden Tag wieder sichtbar zu machen. Aber es wird natürlich damit auch für eine liberale Partei noch mal schwieriger.
Also die aktuellen Umfragewerte sehen die FDP entweder etwas über 5%. Mhm. Forschungsgruppe Wahlen hat in ihrer letzten Umfrage die FDP bei 4% einsortiert. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man 2017 dann wieder in den Bundestag reingekommen ist mit über 10%, alarmierend.
Ja, natürlich muss und treibt uns das ja auch um. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu den Führungsgremien, aber ich erlebe es ja auch an der Basis. Die Sehnsucht auf der einen Seite nach einem sehr klaren Profil, was aber nicht zu einseitig zugespitzt sein darf in heutigen Zeiten, wenn ich Bürgerinnen und Bürger erreichen will. Auf der anderen Seite natürlich auch eine klare Kante gegen AfD, Rechtsextremismus. Und zwar auch dann, wenn es möglicherweise aus den eigenen Reihen in gewissen Landesverbänden im Osten da Menschen gibt, die vielleicht eine andere Form von Abgrenzung vornehmen.
Also Sie sprechen diesen in Anführungsstrichen Tabubruch in Thüringen an, als ein FDP-Mann sich von Björn Höcke und der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen.
Also das war ein ganz großer Fehler, überhaupt anzutreten. Wir haben als Naumann-Stiftung das auch sehr, sehr dezidiert, so klar und unmissverständlich gesagt. Und das hatte sich ja auch etwas angebahnt anscheinend vorher, wie man so hinterher durch Schriftwechsel von Herrn Höcke und so weiter mitbekommen hat. Und da ist eine Unsicherheit entstanden, hat die FDP diese klare Kante zur AfD. Denn was sie inhaltlich vertreten, ist so eine Kritik, also quasi das Gegenentwurf von Liberalismus und von Freiheitsrechten und Menschenrechten, dass es eigentlich selbstverständlich sein muss. Und jetzt ist ganz entscheidend, es wird wieder Wahlen in Thüringen geben, dass deutlich wird, falls der Herr Kemmerich wirklich meint, da wieder antreten zu müssen und die Partei ihn aufstellt, das ist nicht die FDP. Ja. Und da muss man eine klare Grenzziehung vornehmen. In meinen Augen ist das eben nicht mit FDP-Grundsätzen vereinbar.
Das ist schön formuliert, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, aber diese klare Grenzlinie zieht keiner.
Christian Lindner hat jetzt ja mit Blick auf die Wahlen in Thüringen, finde ich, sehr deutlich gesagt, also Herr Kemmerich, der muss das sein lassen. Natürlich entscheiden die vor Ort in ihrem Landesverband. Und da, das weiß ich auch aus Gesprächen mit einigen, gibt sehr unterschiedliche Auffassungen. Ja. Aber das ist das, was er, denke ich, jetzt richtig frühzeitig macht.
Christian Lindner hat aktuell miserable Umfragewerte. Ist er inzwischen zur Belastung für die FDP geworden?
Nein, das denke ich, ist er nicht. Und man muss wirklich sehen, wer die Partei nach dem schlimmsten aus 2013 wieder in den Bundestag, Sie haben es eben erwähnt, gebracht hat. Der, sag ich mal, hat sich wirklich um die FDP mehr als verdient gemacht. Ich sehe ihn nicht als Belastung, nein, aber ich denke, es braucht weitere Köpfe neben ihm, die die FDP repräsentieren.
Gleichwohl steht Lindner für den historischen Irrtum, Jamaika verhindert zu haben.
Ich fand es auch falsch. Natürlich kann man Verhandlungen immer so und so bewerten. Ich war selbst nicht dabei. Ich denke, auch das hat der FDP geschadet. Und jetzt ist ja ganz klar das Bemühen da, deutlich zu machen, natürlich kann die FDP mit anderen Parteien koalieren als mit der Union.
Ihre Erfahrungen mit der Politik, Ihre Erinnerungen an die Spitzenpolitik, auch vor dem Hintergrund, dass in den 90er Jahren beispielsweise Frauen in der Politik noch nicht die Rolle gespielt haben wie heute. Mit welchem Kanzler bzw. mit welcher Kanzlerin war es schöner?
Also ist natürlich mit Helmut Kohl damals für mich einfach aufregender, weil ich ja sehr unerwartet, sehr überraschend Bundesjustizministerin wurde. Ich habe da Erfahrungen gesammelt, positive wie auch negative. Und bei meinem zweiten Amtszeit 2009 habe ich natürlich von einer früheren Erfahrung profitieren können. Und ich kannte Frau Merkel als damalige Kabinettskollegin. Und da denke ich, hatte ich einfach mehr noch Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten. Und ich schätze auch Frau Merkel sehr, wie sie es macht.
Hat Helmut Kohl Sie eigentlich, als Sie angefangen haben, gleich von Anfang an ernst genommen? Oder gab es da auch in der damaligen Zeit oder aus der damaligen Zeit vielleicht erklärbar ein paar Vorbehalte?
Ich war ja damals die erste Frau in einem sogenannten klassischen Ressort, dem Justizministerium, hatte es vorher bisher nie gegeben. Jetzt ist es ja fast eine Frauendomäne geworden. Ich hatte da schon, die neugierige Haltung auch von Kabinettskollegen. Wer ist denn das? Noch nie was vorher von gehört. Da habe ich für Verständnis gehabt, nach dem Motto, kann die das denn? Klar, das war natürlich auch so eine Haltung. Aber ich habe eigentlich nicht Situationen erlebt, so nach dem Motto, die übergehen wir mal, die hat ja eh keine Ahnung. Und hatte eigentlich gute Gelegenheit, dann auch zu zeigen, dass man sich auch als jemand, der das erste Mal in so einem Amt kommt, auch sehr schnell einarbeiten kann. Also ich war immer auch sehr, in Themen drin. Das ist so ein bisschen das juristische Handwerk. Ja. Von daher hatte ich jetzt nicht wirklich Situationen, wo ich gemeint habe, nach dem Motto, die Frauen können es ja eh nicht.
Klima, Atmosphäre, ja auch nicht ganz unwichtig in einer Koalition, würden Sie sagen, das haben Sie unter Angela oder mit Angela Merkel anders erlebt als mit Helmut Kohl?
Helmut Kohl war eigentlich ein Koalitionskanzler. Der hatte eine gewisse Wertschätzung zum Koalitionspartner insofern, als er gesagt hat, die müssen auch leben, die brauche ich, die dürfen nur nicht zu stark werden. Und das, denke ich, hat er auch gepflegt. Das war aus Sicht der FDP, würde ich sagen, positiv. Mit Frau Merkel war es ja eine gewollte Koalition. Und ich habe es dort wirklich als ein größeres Vertrauensverhältnis empfunden, auch Dinge mal unter vier Augen besprechen zu können, die kritisch sind. Das war ja die Vorratsdatenspeicherung während meiner zweiten Amtszeit. Sie ist ja in allen Themen, auch nicht in denen, die ihr, sehr nahe sind, unglaublich faktenreich und kenntnisreich. Und das ist ein wirklich dann schönes Gespräch und gutes Regieren.
Haben Sie die Erfahrung gemacht, wie beispielsweise Rita Süssmuth, eine CDU-Kollegin, die ja dann auch Ministerin war, dass man da irgendwann mal auch das Image bekommt, zu nerven?
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Das kam dann mehr von den Ministern aus Bayern oder dem Ministerpräsidenten. Da war ich dann in meiner ersten Legislaturperiode schnell das Sicherheitsrisiko nach dem Motto, die nervt schon wieder mit ihren Themen. Wir hatten damals ja natürlich auch noch mit dem RAF-Terrorismus Bad Kleinen, der letzte Anschlag dort zu tun. Wir hatten mit immer wieder Verschärfung von Gesetzen, da kam es ja das elektronische Abhören in Wohnungen dazu, wo ich klar Position bezogen habe. Und ja, da war schon so nach dem Motto, die nervt jetzt wirklich, das kann sie nicht mal da Ruhe geben. Das war aber mehr in der ersten, denn in der zweiten Legislaturperiode.
Ihr Engagement für Bürger- und Freiheitsrechte, das war Ihnen immer sehr wichtig. Wenn man sich die Welt anguckt, die verschiedenen Länder in Europa, in anderen Ländern, muss man dann oder müssen Sie dann vielleicht auch für sich zu dem nicht sehr schönen Ergebnis kommen, dass es um die Bürger- und Freiheitsrechte aktuell nicht besonders gut bestellt ist?
Das ist richtig. Sie waren selten so unter Druck wie heute, auch in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da muss man gar nicht bis nach Russland oder in die Türkei oder nach China schauen.
Was macht Ihnen da am meisten Sorge? Polen und Ungarn?
Ja, also einmal systematische Abbau der Unabhängigkeit der Justiz. Das ist so ein unverzichtbares Element, wenn man Freiheits- und Bürgerrechte verteidigen will. Und das passiert ja in Polen kontinuierlich, auch in Ungarn, in einer Art und Weise, wie ich mir das nicht habe vorstellen können.
Warum lässt die Europäische Union sich das gefallen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir brauchen da bessere, greifbare Instrumente, da die alle, die bestehen, an Einstimmigkeit gekoppelt sind, haben sich natürlich Polen und Ungarn mal zusammengetan. Dann gibt es aber auch noch einige andere, Slowakei, aber auch Tschechien in gewissen Fragen, die sagen, nein, mit uns nicht. Und von daher sind die am Ende ein Schwert, was eben nichts bringt. Und da ist auch leider vom EU-Gipfel ein bisschen was gekommen, aber das ist natürlich alles ein sehr schwaches Signal.
Wie sehen Sie die Justiz und den Justizapparat aktuell in der Türkei?
Ja, also der ist natürlich in manchen Verfahren dann mal für eine Überraschung fällig, indem es dann mal einen Freispruch gibt, an den man nicht gedacht hat. Im Großen und Ganzen ist es natürlich eine Justiz, die gerade auch alle die, die man nur meint, anders denken zu würden, verfolgt und da auch rigoros vorgeht. Und man da schon auch, denke ich, politische Implikationen nicht verneinen kann. Also leider ist die Justiz nicht dazu da, um Minderheitenrechte in der Türkei zu schützen. Ganz im Gegenteil. Ganz schlechte Entwicklung, die genommen hat. Gott sei Dank gibt es noch einige wirklich engagierte Anwälte. Wir haben von der Dela-Stiftung einen ausgezeichnet, der vertritt den Güzel und viele andere mehr und erreicht immer mal wieder was. Aber leider natürlich auch in vielen Fällen nichts, weil einfach die Politik eine andere ist.
Gegen große Widerstände dann auch.
Und mit eigenen Gefährdungen, gegen ihn wird dann selbst auch ermittelt. Und diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, was mit einem passiert, weil man politisch eine andere Meinung vertritt, das ist ja das, was eben letztendlich auch eine Demokratie unmöglich macht. Die gibt's ja eben da auch nicht.
Das muss man natürlich auch, glaube ich, feststellen. Also wenn wir in unserem Land uns wehren oder gegenteilige Meinungen oder Überzeugungen artikulieren, dann gehen wir Stand jetzt eigentlich kein Risiko ein, im Gegensatz zu den Journalisten auch oder Richtern, Rechtsanwälten, die sich in autoritären Systemen bewegen müssen.
Ja, oder Oppositionspolitikern, die, weil sie einer oppositionellen Partei angehören, dann im Gefängnis sitzen, wie das ja gerade in der Türkei, aber auch in Russland, soweit es überhaupt noch Oppositionelle gibt, dann immer wieder der Fall ist. Also hier kann man deshalb auch, finde ich, einiges aushalten an anderen Meinungen, wenn man sieht, wie wichtig Meinungsvielfalt ist, auch wenn es manchmal wehtut. Tut, was da an Unsinn verzapft wird.
Der Blick in die Zukunft gleicht dem Blick in die Glaskugel, wenn wir in die USA gucken. Was wird da am 4. November an Meldungen nach Europa kommen?
Hoffentlich bessere als vor 4 Jahren. Ich hoffe, dass es dann schon klar ist, dass Trump nicht wiedergewählt wird, dass es andere Mehrheiten geben wird und dass dann auch deutliche Korrekturen in der Politik kommen werden.
Freuen Sie sich, wenn es denn so kommt, auf einen Präsidenten Joe Biden?
Hauptsache kein Trump mehr. So Biden, er wird hoffentlich noch eine Amtszeit dann machen können. Deshalb wird seine Vizepräsidentin eine wichtige Rolle spielen. Ich hoffe,
von der wir nicht wissen, wer es sein wird.
Wiss es nicht, aber es wird eine Frau sein und man wird es in den nächsten Tagen erfahren. Das wird ja auch Zeit. Aber ich denke, er hat ein ganz anderes Verständnis von Europa, auch wie wichtig transatlantische Beziehungen sind, die auch noch ein Stück auf Vertrauen bei unterschiedlichen Interessen beruhen. Also ich denke, er kann schon deutlich noch eine Änderung wieder in amerikanische Politik bringen, die auch wieder eine Weltmachtpolitik sein kann und nicht ganze Krisenregionen außen vor lässt.
Europa scheint auf dem absteigenden Ast zu sein, vorausgesetzt das stimmt so. Haben Sie Hoffnung, dass man diese Entwicklung nochmal umkehren kann?
Also ich habe schon Hoffnung, denn die kommt daher, dass ich mir sage, wenn wir in der Entwicklung in der Welt nicht ein stärkeres Europa als jetzt haben und der Gipfel war insofern kein schlechter Gipfel. Und das ist auch Angela Merkel mit zu verdanken, dass es dort Ergebnisse gegeben hat. Dann könnte daraus auch noch mehr werden. Natürlich haben wir einige wirklich schwierige Kandidaten, die auch dann Meinungsbildungen blockieren. Aber ich denke, ein Blick mal, was es heißt, wenn wir nicht die Europäische Union hätten oder eine noch viel schwächere, muss eigentlich auch noch den letzten Zauderer dazu bringen, sich für Europa einzusetzen.
Angela Merkel, wenn Sie die Kanzlerin ansprechen, wird nicht mehr antreten. Das heißt, es wird einer aus den Reihen der CDU aller Wahrscheinlichkeit nach werden. Wen wünschen Sie sich? Friedrich Merz oder Herrn Söder oder Herrn Laschet?
Also die Union selbst weiß ja noch gar nicht so richtig, wie sie sich sortieren soll. Und natürlich gibt es im Moment sogenannte Favoriten. Ich sag ganz ehrlich, mir ist so eine nachdenkliche Art, die auch mehr auf die Freiheitsrechte sitzt, wie Herr Laschet sie in Nordrhein-Westfalen vertreten hat, eigentlich die, die mir am nächsten von der politischen Haltung hält.
Gleichwohl gilt Laschet als Zögerer und seine Umfragewerte sind
katastrophal. Es ist noch einige Zeit da, aber ich sag mal, von der politischen Ausrichtung läge mir das am nächsten.
Wir werden sehen, wie es kommt. Und wir werden sehen, wie es auch Ihrer Partei, der FDP, ergehen wird.
Hoffentlich dann auch mit deutlich besseren Ergebnissen, auch bei den nächsten Landtagswahlen.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.